Meine Damen und Herren, das ist ein Raum, wo wir früher oft aufgetreten sind. Heute ist es sehr selten leider, aber es sind schöne Reminiszenzen. Nun, meine Aufgabe ist, über den Typ-2-Diabetes zu sprechen und welche Bedeutung hier die bariatrische Chirurgie haben könnte. Professor Dienstl war sicher der Pionier neben dem Kalle Miller. Er hat vor 30 Jahren diese Daten publiziert, die ich im Ausland oft zeige. Er wollte mich damals gewinnen, war damals im AKH, mit ihm gemeinsam Forschung zu machen. Ich habe das komplett abgelehnt und es ist sehr traurig, dass ich in der Kooperation mit der Chirurgie erst begonnen habe, wie er emeritiert war. Er hat mich aber vor einigen Tagen besucht und ich habe ihm versprochen, ich werde dieses Tier heute zeigen. Nun, wie ich ein junger Arzt war, war das völlig uninteressant, das war eigentlich obskur, es wurde abgelehnt eigentlich von den Experten und Sie sehen, ich habe in 73er Jahren der Klinik Fehlinger begonnen, da gab es überhaupt keine Literatur dazu, freut mich ganz besonders der Professor Wilfonseder, hier ist ja auch mein Chef damals war und Sie sehen jetzt hier, was da jetzt passiert ist. 2006 haben Sie schon 6.000 Publikationen, wenn Sie jetzt weitergehen, wenn man heute Abend schaut, finden Sie 11.324 Publikationen über morbide Adipositas. Unglaublich. Jeder 20. in Amerika ist morbid obese, das ist unvorstellbar, ja. Und jeder Dritte ist obese, also Präsident Obama ist eine rühmliche Ausnahme und wird allein schon deshalb wieder gewählt werden, weil er ein Exot ist sozusagen unter den Übergewichtigen. Nun, wie schaut es jetzt wirklich aus mit dem Diabetesrisiko? Sehr viele Patienten bekommen keinen Diabetes, obwohl sie sehr übergewichtig sind, aber die Hälfte haben ein Problem im Kohlenhydratstoffwechsel. Ungefähr 20-30% haben tatsächlich einen Typ-2-Diabetes, der aber anders ist wie der klassische Typ-2-Diabetes. Der ist viel milder und hat viel mehr Insulin, ist viel insulinresistenter. Für uns ist es ein ganz anderer Diabetes. Und Sie sehen auch hier, wir haben hier zusammengestellt, wie viel ein metabolisches Syndrom haben. Und da sehen Sie jetzt mit einem Blick, dass nämlich sehr viele Patienten, also man kann sagen, ungefähr die Hälfte der Patienten sind metabolisch überhaupt nicht krank. Das heißt, es gibt wahrscheinlich eine bösartige und eine gutartige morbide Adipositas. Und meine These ist, dass nur die mit bösartiger von der Operation profitieren, kardiovaskulär, und die anderen gar nicht profitieren. Ich bringe später den Beweis aus den ganz neuen Daten der SOS-Studie, die vor wenigen Tagen in JAMA publiziert wurden. Nun, alle haben aber eine viszerale Fettsucht, das heißt, der Begriff viszerales Fett allein ist noch zu bescheiden, das muss noch viel besser klassifiziert werden, wir stehen hier leider erst am Anfang. Nun, wenn man jetzt die Patienten anschaut, die wir haben, also wir haben über 1100 Patienten inzwischen, der Rudolf-Stiftung, eine der größten Datensammlungen, die es jetzt weltweit gibt zu diesen Patienten, wir haben von jedem Patienten über 100 Variable im Computer eingegeben und können daher sehr viele natürlich Trendstudien machen. Und was sehen Sie jetzt hier mit einem Blick? Wie unterscheiden sich die Typ-2-Diabetiker von der großen Gruppe, die eine normale Glukosetoleranz haben? Sie sind älter, das heißt, man braucht länger, bis man Diabetes entwickelt. Wenn man jünger ist, hat man natürlich keinen Diabetes. Aber bitte beachten Sie, und das ist jetzt sehr wichtig, unsere klassischen Typ-2-Diabetiker, die haben eher das Problem, dass sie zu wenig Insulin haben. Diese Patienten haben eine exzessive Steigerung der Insulinsekretion. Ja, also nüchtern Insulin ist fast doppelt so hoch bei den Gesunden liegt man ungefähr bei 10, also gigantische Hyperinsulinämie. Trotzdem entwickeln sie dann Diabetes, es geht sich dann nicht mehr aus durch die hochgradige Insulinresistenz. Und Sie sehen auch, der HOMA ist also bei den Diabetikern die HOMA-Insulinresistenz viel, viel höher als bei den Normoglukostoleranten, die auch einen BMI von 44,5 haben. Nun, wir haben uns dann gefragt in der Rudolf-Stiftung, werden überhaupt die richtigen Patienten weltweit operiert? Die Antwort ist nein. Es werden genau die falschen operiert und das möchte ich Ihnen auch hier zeigen. Sie haben hier Diabetiker und Nicht-Diabetiker. Also die Diabetiker haben natürlich ein höheres HbA1c, das ist klar, aber sie haben eine erhöhte Albuminrate, sie haben eine schon etwas verminderte Nierenfunktion, das sind die Roten. Und wenn Sie jetzt weitergehen, dann ist das Geschlecht wieder eine große Rolle. Es werden fast nur Frauen operiert, 80% sind Frauen. Die Frauen sind aber wesentlich besser dran, die haben nur 17% einen Diabetes, die Männer 50% der Rudolf-Stiftung, sind immerhin 800 und 200 Patienten, also riesige Kollektive. Sie sehen die Insulinresistenz viel ausgeprägter bei den Männern, sie haben einen signifikant höheren Blutdruck, das heißt, sie sind viel schlechter dran, sie gehörten eigentlich operiert, aber sie wollen die Operation gar nicht. Das gilt natürlich auch für den Lipidstoffwechsel. Man spricht heute immer von Gender, alles ist so schlimm bei Frauen. Es ist viel schlimmer bei Männern hier, bei der morbiden Adipositas, bei den Triglyceriden, das HDL ist viel niedriger und auch mit der Nierenfunktion sind viel schlechter. Nun, wer wird wirklich operiert? Schauen wir uns die SOE-Studie an. Eigentlich werden die operiert, die das geringste Risiko haben. Die Mehrzahl aller Patienten sind nicht-diabetische Frauen. Die brauchen die Operation eigentlich am wenigsten. Am gefährdetsten sind die Patienten und die ganze SOE-Studie hat nur überlebt wegen den Diabetikern. Leider wurde das im New England nicht eingefügt, aber ich zeige Ihnen heute neue Daten, wo das ganz aktenkundig ist jetzt, dass nur die Diabetiker die ganze SOE-Studie zu einem positiven Endergebnis gebracht haben. Nun, welche Faktoren soll man sich jetzt überlegen, wenn man Patienten angeboten bekommt? Es gibt ja unzählige Patienten, die das eigentlich wollen, auch aus dem Ausland, von überall kommen die Patienten. Und man sollte klare Kriterien haben. Wir haben nächste Woche in Dublin ein internationales Meeting, wo es genau darum geht, wer soll operiert werden, wer soll nicht operiert werden. Und wir werden dort versuchen, bessere Kriterien für Patienten mit Diabetes zu erarbeiten. Welcher BMI? Herr Stefan Griebenick hat das schon angesprochen. Wir haben uns in Österreich eigentlich beschränkt auf diese hohen Patienten mit hohem BMI. Wie lang soll der Diabetesdauer sein? Die Antwort ist klar, kurz, sonst funktioniert es nicht. Ja. Man sollte mehr Männer operieren, man muss wissen, wie das endogene Insulin ist, nur wenn noch genügend C-Peptid da ist, funktioniert das Ganze. Und man sollte wahrscheinlich keine Patienten operieren, die schon vaskulär sehr krank sind. Das bringt den Patienten dann wahrscheinlich nichts mehr, obwohl es keine Studie dazu gibt. Ja. Und es ist natürlich auch die Krebsprävention, spielt eine große Rolle. Diese Patienten haben ein stark erhöhtes Krebsrisiko. Das ist vielleicht sogar wichtiger wie das kardiovaskuläre Risiko bei diesen Frauen. Mammakarzinom, Endometriumkarzinom. Und hier wissen wir die Daten noch zu wenig. Warum? Die Verlaufsdauer ist noch viel zu kurz. Wir brauchen noch viel längere Studien. Nun, von der SOE-Studie weiß ich von Lars Sjöström, dass er jetzt gerade die Krebsdaten, die 20-Jahres-Daten analysiert und wir werden am Ende des Jahres wahrscheinlich in Journal of Clinical Oncology planen, das zu publizieren. Nun, viele Patienten sind aber auch psychisch krank, das ist sehr wichtig. Wir haben in der Rudolf-Stiftung leider keine günstigen Bedingungen, was hier diese psychologische Abklärung betreut. Das müsste also viel, viel besser sein. Viele haben ja schwerwiegendste Probleme, Missbrauchsfälle, sind schwer depressiv und müsste hier wahrscheinlich noch eine viel bessere Betreuung stattfinden für ein Hochleistungszentrum. Und das ist die Rudolf-Stiftung zweifellos in dem Bereich. Sie sehen hier die Fettzelle. Wie ich ein Student war, hat man geglaubt, das ist ein totes Organ. Heute weiß man, das ist ein extrem aktives Organ. Es gibt wenig Organe, die so viele Substanzen, die lebensgefährlich sind, produzieren. Und wenn man eben viszerale Fettsucht hat, dann hat man eben alle diese Probleme mit diesen Abnormitäten, die Kruglur so wunderschön schon in der Funktion dargestellt hat. Nun, warum ist das wichtig? Das sind ja nicht nur sozusagen Epiphänomene, sondern diese Substanzen spielen ja eine riesige Rolle in der Entwicklung eben des kardiovaskulären Todes, des Schlaganfalls, auch für Aneurysmen zum Beispiel. Im Hirn spielt das eine große Rolle. Und wir wissen heute ganz genau, welche Substanzen für welche Faktoren, Plaque-Instabilität und so weiter, vorwiegend verantwortlich sind. Nun, wir haben in der Rudolf-Stiftung eine ganze systematische Forschung über die letzten 12, 15 Jahre aufgebaut. Stefan Griebenick war entscheidend beteiligt, aber auch Kruglur am Anfang in den ersten Jahren. Dann haben wir mehr mit dem AKH kooperiert, weil mein ältester Sohn dort eben Labormöglichkeiten entwickelt hat und meine Mitarbeiter am Wochenende und in der Nacht dann dort häufig gearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob man das offiziell sagen darf, aber es ist einfach so. Sie sehen hier, was wir uns alles interessiert haben für die chronische Inflammation, für die Insulinresistenz, aber für die Adipogine haben wir uns sehr interessiert, für die Repairmechanismen. Es ist ja so, wenn man vermindert Repairmechanismen, dann stirbt man kardiovaskulär. Dann haben die Leute häufig Schlaganfälle und Myokardinfarkte, wenn sie sehr übergewichtig sind. Auch hier konnten wir sehr schöne Studien publizieren. Und natürlich haben uns die Hormone sehr interessiert, das ist für Endokrinologen klar. Und schließlich, was niemand wirklich gut untersucht, das Risiko für die Hypoglykämien in der postoperativen Situation. Das sind jetzt die verschiedenen Projekte, die wir gemacht haben. Das kann man jetzt ein bisschen abkürzen. Wir gehen eins drüber. Wir sehen, wir haben auch Thrombin Generation vor kurzem untersucht. Viele neue, moderne Faktoren, die eine Rolle spielen, sozusagen auch in der Regulation der Sättigung. Wir haben also Ghrelin untersucht und alle diese Hormone, die hier eine Rolle spielen. BYY, das wurde alles sozusagen relativ frühzeitig publiziert. Und wir haben das Glück gehabt, wir waren oft die Ersten und dadurch sind natürlich diese Arbeiten dann sehr häufig zitiert worden. Nun, das ist eine Schlüsselarbeit, die auch der Henry Buchwald zitiert hat in seinem Review. Das ist eine der meistzitierten Arbeiten heute in der Weltliteratur, was die bariatrische Chirurgie anbelangt. Das stammt vom Oberarzt Kopp, der hier sitzt. Und was er gemacht hat, war eigentlich relativ einfach. Er hat geschaut, wie sehr bildet sich der Diabetes zurück. Die Risikoreduktion war 90%, wie Sie sehen. Also vorher hatten 37%, nachher hatten 3% Diabetes. Damals im Jahr 2002, 2003 gab es da nichts Ordentliches dazu. Sie sehen, wie der BMI abgenommen hat. Aber das war auch entscheidend. Man hat eben gesehen, dass diese Patienten nicht einen Zuwachs an Insulin haben, was immer wieder behauptet wurde. Heilung, das ist alles Unsinn natürlich. Sondern die Insulinsekretion geht sogar zurück. Das heißt, die Patienten sind sehr hoch im Blutzucker und auch im Insulin. Und nachher haben sie eben schönere Blutzucker, aber auch niedrige Insulinwerte und nicht höhere Insulinwerte. Was ist der Mechanismus dahinter? Was geht dramatisch zurück? Die Insulinresistenz. Das heißt noch einmal, morbid obese Patienten mit Typ-2-Diabetes sind nicht die klassischen Typ-2-Diabetiker. Das ist eine Selektion von hochinsulinresistenten Patienten und die Operation hat nur dann einen Sinn, wenn die Patienten noch genügend körpereigenes Insulin haben. Ich habe dann in den USA mit dem John Morton, das ist einer der führenden Leute, damals in den ganzen Guidelines gewesen, an der Stanford, habe ich damals so eine Zusammenfassung für das Diabetes Care publiziert, wie das funktionieren könnte. Das Interessante ist ja, dass die Diabetiker wenige Tage nachdem sie operiert sind, sind sie normoglykämisch. Das heißt, es kann ja nicht die Gewichtsreduktion sein, die kommt erst später. Es ist wahrscheinlich ganz entscheidend die Starvation, das Hungern. Man hat auch solche Studien nachgemacht, wo man morbid obese Patienten genauso hungern hat lassen ohne Operation und der Diabetes war auch nach wenigen Tagen weg. Das sind Studien, die in JCM publiziert wurden. Natürlich ist das nicht anhalten, das ist vollkommen klar, weil Dauerhungern geht nicht. Das heißt, Starvation spielt eine große Rolle. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der natürlich eine große Rolle spielt, ist die Gewichtsabnahme über die Zeit, damit das hält, also die dauerhafte Gewichtsabnahme. Und es kommt bei bestimmten Operationstechniken auch zu einer Änderung sozusagen der Sekretion von gastrointestinalen Hormonen. Speziell das GLP-1, was ja heute in der Therapie eingesetzt wird beim Typ-2-Diabetes. Wir werden demnächst im Lancet darüber eine Publikation haben aus der Rudolf-Stiftung. Da sehen Sie, dass dieses Hormon stark ansteigt, ja, und mit diesem Anstieg wird eben das Sättigungsgefühl verändert, die Insulinsekretion wird verbessert und das spielt auch eine Rolle. Also, kurz zusammengefasst, es ist nicht ein Mechanismus, es ist ein sehr komplizierter Mechanismus, wobei auch so Hormone wie Ghrelin, Obestatin und PYY, all diese Hormone werden verändert und spielen dann eine Rolle in der geänderten Hungergefühlssituation. Nun, wir haben also viele Faktoren untersucht, viele Leute waren da beteiligt. Die wichtigsten waren immer Kopp und Briggs in den letzten Jahren, früher Grischanowska, aber wir haben auch viele Partner im Agar gehabt. Warum? Die Rudolf-Stiftung konnte nicht immer alles untersuchen. Sehr interessiert haben uns, das passt zum heutigen Thema, die Androgene auch. Kommt zu dramatischen Veränderungen, wie Sie sehen, Testo geht hinunter, das freie Androgen geht hinunter. Es ändern sich alle diese Hormone, die Kugluger so schön geschildert hat. Leptin geht hinunter, Adiponektin geht hinauf, Resistin geht hinunter. Und Sie können das mit allen modernen Parametern machen. Das ist wahrscheinlich das beste Modell, was es überhaupt gibt, um Zusammenhänge zu untersuchen zwischen Adipositas und Regulation. Sie können natürlich dann in Multivarianzanalysen, was ich heute nicht zeige, alle möglichen Zusammenhänge postulieren und das ist ein unendlicher Spielball sozusagen für die Forschungsentwicklung, auch mit dem Ziel, dass man die Adipositas vielleicht einmal besser behandeln wird können, als nur mit der Operation, was derzeit der Goldstandard ist. Nun, das Interessante ist auch, dass die Diabetiker anders reagieren als die Nicht-Diabetiker. Also bei den Typ-2-Diabetikern schaffen sie viel weniger Anstieg vom Adiponektin wie bei den Patienten mit normaler Glukosetoleranz. Das könnte auch Konsequenzen haben. Adiponektin ist ja ein großer Player in der Atherosklerose-Prävention, wie Sie wissen. Und offenbar geht das bei den Typ-2-Diabetikern nicht so gut, wie Kopp hier im International Journal of Obesity zeigen konnte. Nun, wichtig ist die Inflammation. Die Typ-2-Diabetiker haben ja überall Inflammation im Körper, das ist ja ein Problem, nicht nur im Fettgewebe. Sie haben es in den Gefäßen auch und deshalb werden sie ja vermehrt krank. Und das ist ganz besonders ausgeprägt beim Typ-2-Diabetes. Da haben sie jetzt für viele inflammatorische Proteine die Ausgangswerte vor der Operation. Und Sie sehen mit einem Blick, welche starken Veränderungen es postoperativ gibt. Sie können also hier wirklich modellhaft untersuchen, was Sie hier in der Situation verbessern. Nun, es ist aber auch wichtig, sich sozusagen zu überlegen, wie hoch ist die Quantität der Verminderung, und Sie sehen, Sie sind weit weg von der Normalisierung. Warum? Diese Patienten sind ja auch nachher übergewichtig, die gehen ja nur auf 30 BMI von 45 oder 42 auf 30, aber sie werden ja nicht wirklich schlank, also sie werden nicht 25. Und da könnte auch ein Problem sein, dass die nicht-diabetischen Patienten deshalb nicht so profitieren, weil sie dann immer noch krank sind. Und das ist eben die Schicksalsfrage, wie gesund werden sie wirklich tatsächlich. Nun, YKL-40 ist auch ein sehr interessanter neuer Parameter, der auch wahrscheinlich eine große Rolle spielt bei Gefäßerkrankungen. Auch hier konnten wir sehr schön zeigen, wie das runtergeht. Und ganz besonders wichtig sind aber die Repair-Mechanismen. Die Repair-Mechanismen spielen wahrscheinlich eine große Rolle bei vielen gefäßkranken Patienten. Das ist einer der Probleme beim Typ-2-Diabetes, bei der PAVK zum Beispiel. Und im AKH, im Labor meines Sohnes, wurde diese Technik entwickelt. Und wir haben hier dann viele Studien zusammen gemacht, auch mit der Augenheilkunde bei proliferativer Retinopathie in der Rudolf-Stiftung. Und Sie sehen jetzt hier, was passiert, wenn man die operiert. Das sind die Patienten sozusagen präoperativ, postoperativ. Sie können es verbessern, aber sie kommen nicht zu den grünen Säulen hin. Das heißt immer wieder das Gleiche, sie normalisieren das nicht. Sie verbessern es deutlich, sie können es aber leider, was ja verständlich ist, nicht ganz normalisieren. Das war der COP-Partner vom AKH, mit dem haben wir sehr frühzeitig, da gab es weltweit gar nichts, die Hämostase untersucht und damals festgestellt, dass wichtige Faktoren, die eben für Schlaganfall und für Herzinfarkt und für Sterblichkeit eine Rolle spielen, dass die alle stark reduziert werden, wieder nicht normalisiert, aber stark reduziert. Besonders modern ist im Augenblick die sogenannte Thrombin-Generation, die im Labor von der Frau Professor Barwinger gut funktioniert. Und nachdem eine Mitarbeiterin mit einem der Rising Stars im AKH verheiratet ist, hat sich angeboten, dass wir hier kooperieren. Der hat sehr viel gemacht auf dem Gebiet und es ist gelungen, hier eine Arbeit in einem Top-Top-Journal, das beste Journal der Welt auf dem Gebiet der Hämostase, unterzubringen, das ist die Frau Dr. Ei. Und Sie sehen hier, wie diese Thrombin-Generation signifikant zurückgeht. Nun, Johanna Brix, Stingel und Kopp haben dann sehr schön gezeigt, dass Fetuin, das ist ein neues Protein, was seit wenigen Jahren erst bekannt ist, was in der Leber synthetisiert wird, eine große Rolle spielt für die Diabetesentstehung, für die Atherogenität, für die Insulinresistenz, dass dieses Hormon signifikant reduziert wird, aber Protein signifikant reduziert, aber wieder weit weg von Kontrollpersonen. Das ist immer sozusagen die Limitierung. Warum ist das wichtig? Viele Nicht-Diabetiker, wenn sie operiert werden, haben ja den Vorteil, dass sie dann keinen Diabetes entwickeln. Das ist ein großer Vorteil, der noch wenig untersucht ist, sozusagen die Prävention des Diabetes. Und dieses Protein spielt eine ganz große Rolle in der Diabetesentstehung. Wir hätten gern gehabt, dass noch mehr reduziert wird, aber immerhin, der Effekt war signifikant und wurde daher sehr schnell vom JCM akzeptiert zur Publikation. Nun, Buchwald hat vor einigen Jahren zusammengestellt, wie der Diabetes reduziert wird durch die Operation. Aus meiner Sicht ist diese Meta-Analyse falsch. Warum ist sie falsch? Weil eben 50% der Patienten gar keinen Follow-up hatten nach der Operation. Das wurde auch sehr kritisch beurteilt im Editorial von meinem Freund Goldberg. Und kein Medikament in der Welt würde registriert werden, wenn man bei 50% der Patienten keine Daten hat. Das ist ein Selektionsbias. Ein bisschen was stimmt davon, aber das ist bei weitem übertrieben und man sollte das dir wahrscheinlich gar nicht mehr zeigen, obwohl es so wunderschön ist. Wie ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist eine andere. Das Ganze hängt mit dem C-Peptid zusammen, wie schon geschildert. Je mehr körpereigenes Insulin man noch hat vor der Operation, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit. Das Ganze korreliert natürlich mit dem BMI. Das hat der Kluger auch sehr schön gezeigt. Und Sie sehen jetzt die mittleren C-Peptid-Werte in dieser Studie von Lee. Das ist eine sehr berühmte Gruppe. Das ist die Ru-Gruppe, glaube ich. Ja, haben 5,3 gehabt vorher. Und um es jetzt kurz zu machen, Sie können sich jetzt anschauen, im Ausgangswert vom C-Peptid hängt es jetzt ab, wie der Erfolg ist. Je höher das C-Peptid ist, umso höher ist der Erfolg. Aber das Interessante ist, es hängt auch von der Operation ab. Also der Bypass, wie Sie sehen, ist hier eigentlich immer überlegen, auch wenn Sie weniger C-Peptid haben, geht sich das noch aus, und das sind doch ziemlich interessante Unterschiede sozusagen im Angebot der Operationstechniken. Nun, weil eben das von manchen Chirurgen, nicht in Österreich, aber von manchen Chirurgen so übertrieben wurde, man heilt den Diabetes einfach durch Operation, hat dann John Buse, der Präsident der amerikanischen Diabetesgesellschaft, sozusagen Kriterien erstellt, was wirklich Remission ist, ein HbA1c unter 6%, nüchtern Blutzucker unter 100 und über mindestens für ein Jahr und keine antidiabetischen Medikamente mehr, und die partielle Remission wäre unter 6,5 dieser Blutzuckerwert und auch keine Medikamente. Das sind jetzt Daten von ebenfalls von der RU-Gruppe. Die haben jetzt hier geschaut, wie ist es wirklich im Jahr 2010 oder 2012 besser gesagt, Bypass-Patienten, Sleeve-Patienten, relativ wenig, also in Österreich haben wir da jetzt schon wesentlich mehr, Bending-Patienten, und Sie sehen jetzt die kompletten Remissionen. Nicht 80%, wie Henry Buchwald gezeigt hat, sondern hier im Ausmaß von 7-40%, je nach Definition und Operationstechnik. Und Sie sehen das jetzt hier sehr schön zusammengefasst. Mit der alten Definition hat man viel mehr Remissionen gehabt. Das waren sehr schwache sozusagen Definitionen. Jetzt mit den modernen Definitionen, mit den korrekten Definitionen, liegt man ungefähr einmal bei 50% oder etwas weniger. Das heißt, die Auswahl durch den Endokrinologen ist ganz entscheidend, dass man die richtigen Patienten nimmt, dass der auch dann den Vorteil hat. Nun, wir wurden dann aufgefordert, für das Diabetes Care einen Review zu schreiben, wo wir dann festgestellt haben, wer die Patienten sein sollten, welche Kriterien eben zur Remission führen. Und ich zeige Ihnen jetzt die aktuellen Daten von der Rudolf-Stiftung, die sind von heute Nacht. Dr. Briggs hat das heute Nacht gemacht. Sie sehen hier die Patienten, die wir jetzt haben, 55 Typ 2 Diabetiker, 171. Das sind alles Patienten, die 2 Jahre Follow-up haben. Und Sie sehen jetzt hier, dass sich die unterscheiden im HbA1c natürlich vor, im nüchternen Blutzucker, im basalen Insulin. Diabetiker haben viel höheres und nicht niedriges basales Insulin und sie sind viel insulinresistenter als die Nicht-Diabetiker. Was passiert nach der Operation? Das Gewicht geht bei beiden stark hinunter, der Blutzucker geht natürlich stärker hinunter und das HbA1c bei den Typ-2-Diabetikern. Die Insulinresistenz wird dramatisch reduziert bei den Typ-2-Diabetikern, wesentlich weniger bei den Nicht-Diabetikern. Und wenn wir jetzt zu anderen wichtigen Parametern gehen, die das Leben der Patienten wahrscheinlich bestimmen, kardiovaskulär, wie Blutdruck, Lipide und so weiter, dann sehen Sie wiederum einen ähnlichen Trend bei Typ-2-Diabetikern und bei den Patienten mit normaler Glukosetoleranz. Allerdings immer ist es wesentlich stärker ausgeprägt bei Typ-2-Diabetikern. Nun, was macht man jetzt, um zu schauen, ob sich Diabetiker von Nicht-Diabetikern unterscheiden? Man rechnet das sogenannte Delta aus. Das ist die Veränderung versus postoperativ. Und da sehen Sie jetzt, die Leute haben durchschnittlich 44 Kilo abgenommen mit Typ-2-Diabetes. Stolze Summe nach 2 Jahren. 40 Kilo die Nicht-Diabetiker. Das ist die Reduktion BMI. Also von 45 sind sie auf ungefähr 30. Kein Unterschied zwischen Diabetikern und Nicht-Diabetikern. Starker Unterschied in der HbA1c-Senkung. Hier 1,6, hier nur 0,2%. Ist logisch. Blutzucker deutlich abgefallen. Bringt man mit einem Medikament nicht zusammen. 62 nüchtern Blutzucker, das ist schwierig. Insulin deutlich abgefallen. Homa-Insulinsenz viel stärker abgefallen. Wenn wir zu den anderen Variablen gehen, dann tut sich da nichts, ist das Gleiche. Sehr starke Senkung des Blutdrucks, Lipide, aber eigentlich wenig Unterschied zwischen Diabetiker und Nicht-Diabetiker. Wir haben dann auch gezeigt, dass egal wie hoch das HbA1c-Ausgangswert ist, völlig egal, wenn die Diabetesdauer kurz ist und Sie genügend endogenes Insulin haben, dann bringen Sie praktisch alle Patienten nach der Operation 2 Jahre später in den Normalbereich. Und das ist schon eigentlich sehr attraktiv für die Patienten. Nun, wenn man das jetzt mit den harten Kriterien ausrechnet, der Rudolf-Stiftung, so sehen wir eine Totalremission in 2/3 der Patienten, eine partiale Remission in 21% und keine Remission nur in 11%. Das sind einer der besten Ergebnisse in der Welt, aber das ist natürlich ein Selektionsgrund. Wir selektionieren die Patienten und es kommt nicht jeder Patient sozusagen unter das Messer und dann ist der Erfolg eben wesentlich höher als sogar in großen Hochleistungszentren in den USA und in England. Nun, das ist jetzt brandneu. Diese Zahlen, wenn Sie heute ins Internet gehen, finden Sie noch nicht, weil die Arbeiten erscheinen erst morgen früh im New England Journal of Medicine. wurde schon kurz gezeigt. Das sind zwei Arbeitsgruppen, wir sind mit beiden befreundet. Und Sie sehen jetzt hier den Unterschied. Die haben hier 3x50, hier 3x20 Patienten operiert. Nicht operiert, sondern inkludiert. Das ist eine randomisierte prospektive Studie. Sie werden gleich sehen, das waren drei Arme jeweils. Eine Gruppe hat Medical-Therapie bekommen, also 50 Patienten hier, 20 Patienten hier. Das ist die Römische Universitätsklinik. Und Sie sehen jetzt die Operationstechniken gemacht. Was waren das für Patienten? Die haben ein HbA1c ungefähr 9% gehabt, ein bisschen weniger. Wie war der BMI? In Italien, so wie bei uns, in USA viel geringer. Diabetesdauer war schon relativ lang und der Follow-up ist hier viel kürzer als bei uns, 12 Monate. Die haben 24 Monate. Wie sind jetzt die Ergebnisse im Vergleich zur Rudolfstudie? Und gehen wir zuerst nach Rom. Da sehen Sie jetzt die Medical-Therapie. Das machen wir in der Rudolf-Stiftung eigentlich nicht, weil da hätten wir Tausende von Patienten zu betreuen. Da müssen wir viel mehr Personal haben, das können wir gar nicht machen. Also das ist für uns nicht möglich, höchstens 20 Patienten könnte man machen, aber das hat keinen Sinn, meiner Meinung nach. Hier sehen Sie den Gastric Bypass in der HbA1c-Senkung und hier sehen Sie die biliobranchiatische Diversion, die eigentlich keine Standardmethode in Österreich ist. Nun, wie ist der BMI-Abfall gewesen? Es hat sich relativ wenig getan unter der Medikation, von 45 auf 43. Und der Abfall in den anderen beiden Gruppen war genauso wie in der Rudolf-Stiftung von 45 auf ungefähr 30, also idente Ergebnisse. Und das ist eigentlich sehr schön. Leider haben wir keine randomisierte Studie machen können, das ist schwierig. Wir gehen nach USA, von Rom nach USA. Die Gruppe ist ein bisschen größer. 2x50 Patienten wurden operiert, 50 wurden medikamentös behandelt. Das sind die Ausgangswerte sozusagen im BMI. Was ist das Ende des BMIs? Und Sie sehen jetzt hier die Situation über 12 Monate, beide Operationstechniken ungefähr gleich gut. Wenn wir zum HbA1c gehen, dann können wir sagen, auch ungefähr gleich gut. Wo enden die Patienten? 6,4, 6,6. Wo enden sie in der Rudolf-Stiftung? 5,7 oder 5,8. Also keineswegs besser als bei uns, wie Sie sehen. Wahrscheinlich eine andere Auswahl der Patienten. Und jetzt komme ich zu einem wichtigen Punkt. Man spricht immer nur von den positiven Aspekten und ich habe mich gefreut, dass Stefan Grivenik auch die Probleme gezeigt hat, die Langzeitprobleme. Es ist völlig verkehrt, solche Operationen überall zu machen, völlig verkehrt, das passiert derzeit in Österreich. Das gehört eigentlich verboten, man sollte mindestens 100 bis 150 Fälle pro Jahr machen. Man braucht ein Team von vielen Leuten, Endokrinologen, Psychologen, Chirurgen, Diätologen, nur dann hat es einen Sinn, sonst ist das sehr gefährlich. Und man braucht vor allem Operateure, die in der Revision der viszeralen Chirurgie hervorragend sind. Es gibt schwerwiegende Komplikationen, wie ein ganz neuer Bericht zeigt, den ich jetzt nicht zeigen kann, an 500.000 Patienten über 5 Jahre in den USA. Es gibt doch viel mehr Probleme, als man annimmt. Ein Problem ist die Hypoglykämie und ich war sehr stolz, wie voriges Jahr Johanna Brix in einer sehr prominenten Sitzung in den USA eben zeigen konnte bei der American Diabetes Association, dass eben 34% dieser Patienten, das war eine prospektive Studie, eben eine Hypoglykämie unter 40 Milligramm Prozent hatten, im OGD, manche sogar noch 25, und dass das Ganze abhängt von der Operation. Bei der American Diabetes Association erscheint einmal pro Tag, obwohl es 15 Parallelsitzungen gibt, erscheint einmal pro Tag ein Report in JAMA von der wichtigsten Message des Tages. Und wir waren extrem überrascht, das hat sich noch gezeigt, wer sind die Prädiktoren, wer kriegt die Hypoglykämie, die Schwere. Das sind die Patienten, die stärker abnehmen, die niedrige Nüchternblutzuckerspiegel haben, deren Insulin niedrig ist und die hohe postprandiale, hohe Stimulationswerte danach haben und eben weniger Insulinresistenz sind, die sind gefährdet. Eigentlich alles sehr logisch. Und wir waren dann extrem erstaunt, dass in JAMA News am nächsten Tag dann dieser Bericht bei der American Diabetes Association kam. Es gibt die Einladung, es dort zu publizieren. Aber jetzt haben wir noch viel mehr Daten und jetzt wird eher, glaube ich, das New England Journal of Medicine von uns angepeilt werden. Nun, ich komme jetzt zur SOS-Studie, zu den neuesten Ergebnissen. Das sind die alten Daten aus dem Jahr 2007. Das sind zwei Gruppen von Patienten, randomisiert, aber offen natürlich. Surgical und Non-Surgical, ich glaube gerade, das war nicht richtig randomisiert, gar nicht, das war das Problem. Ja. Und Sie sehen jetzt hier die ganz neuen Daten, das sind die 20-Jahres-Daten, hier die Kontrollgruppe, hier die Operationsgruppe. Sie sehen, am besten ist sozusagen die Gewichtsreduktion nach wie vor mit dem Bypass, obwohl man etwas zunimmt. Und jetzt kommen ganz wichtige Daten. Man sieht in der Gesamtgruppe eine signifikante Reduktion eben der totalen kardiovaskulären Events um 17%. Sie sehen einen Rückgang der kardiovaskulären Events um sogar 46%, also 44%. Ja. Das ist alles sehr hübsch. Aber wenn Sie jetzt schauen, was passiert, in der Studie waren 1658 Nicht-Diabetiker, nur 345 Diabetiker und ähnlich wie in dem früheren Report im New England, wo das leider nicht inkludiert war, wo ich aber die Dias habe dazu, ist hier genauso. Sie sehen ja, die Risikoreduktion beim Diabetiker war 37%, bei den Nicht-Diabetikern, die wenig Risiko haben, hat die Risikosenkung von 16% Signifikanzniveau nicht erreicht. Das heißt, die ganze Studie ist nur positiv aufgrund der Diabetiker. Dieses Dia finden Sie im New England Journal, im JAMA nicht abgedruckt. Nun, Sjöström hat auch einiges sehr Interessante gezeigt und das sollte uns zu denken geben für die Zukunft. Es war die Verbesserung überhaupt nicht abhängig vom Ausgangsgewicht. Es war die Verbesserung auch nicht abhängig von der Gewichtsabnahme, vom Ausmaß der Gewichtsabnahme. Wie kann das sein? Das kann nur so sein, dass viele Leute, die übergewichtig haben, eben nicht wirklich krank sind, sondern eben, dass es einen eigenen Subtyp gibt, der eben besonders krank ist und den geht es in Zukunft. Ja. Und was war das für ein Subtyp? Das war sozusagen die Patientin, die, Sie sehen hier noch einmal Agents, Sie sehen ja die Insulinwerte, ja. Und Sie sehen, dass jetzt die Patienten mit hohen Insulinwerten, die haben ein signifikant erhöhtes Risiko eben für kardiovaskuläre Events und die profitieren wirklich. Wir haben in der Zwischenzeit in der Rudolf-Stiftung das bei ungefähr 1000 Patienten untersucht im Terzin und bei uns ist ganz genauso, nur die Patienten, die hohe Insulinspiegel haben, sind wirklich kardiovaskulär gefährdet und die sollten operiert werden, die werden wahrscheinlich profitieren. Das wird ein Thema auch der Dublin-Konferenz nächste Woche sein. Nun, da sehen Sie jetzt diese Daten, also die hohen Insulinspiegel, die haben den Benefit gehabt, 31%ige Risikosenkung, während die mit niedrigen Insulinspiegel bei gleichem Körpergewicht, bei gleicher Gewichtsabnahme, null Benefit zeigen. Extrem interessante Daten aus meiner Sicht und das ist immer eine sehr große Gruppe, wie Sie sehen. Kommt zum Schluss, das ist das letzte Dia. Welche Faktoren sind jetzt relevant in der Selektion von Patienten, die man Operationen zuführen kann? Wir haben sehr viel gelernt in den letzten 12 Jahren in der Kooperation mit vielen Experten, natürlich mit den Chirurgen auch, aber mit vielen auch Experten in der Hormonanalyse. Man sollte Patienten wahrscheinlich operieren nach wie vor über 40, 35 bis 40 haben schon etwas schlechtere Ergebnisse, wie Sie gesehen haben in den USA. Ganz wichtig ist, dass die Diabetesdauer nicht lang ist. Kein Patient sollte operiert werden mit Diabetesdauer über 10 Jahre, bringt nichts. Männer sollten vermehrt genommen werden, auch im Zeitalter, eben sozusagen des Gender-Zeitalters insbesondere. Es sollten Patienten genommen werden, die noch viel körpereigenes Insulin haben, die profitieren. Ich traue mir derzeit nicht zu empfehlen, dass man Patienten operieren sollte, die schon sehr krank sind, kardiovaskulär. Man muss überlegen, welche Intervention man am besten macht. Das hat Stefan Grevenick schon gezeigt. Es wird wahrscheinlich Cancer stark reduziert werden bei diesen Patienten langfristig. Wir haben schon einige Daten in diese Richtung. Ich persönlich glaube, dass nur diese beiden Operationen Sinn machen für die Diabetespatienten. Man sollte aber auch Psychologen haben, die sich vermehrt mit der Essstörung dieser Patienten befassen. Und ich wäre glücklich, wenn wir eine Dame noch hätten, die inzwischen ein Ordinariat in Deutschland hat, auf dem Gebiet für Psychiatrie, die wir früher in Wien hatten, mit der wir gerne zusammenarbeiten würden. Das war Ende der Story und ich würde bitten, dass wir jetzt gemeinsam diskutieren. Professor Grivonek setzt vielleicht her und ich bleibe stehen.